Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute spreche ich mit Regensburg und zwar mit Dr. Karin Grossmann. Sie ist Psychologin und eine Pionierin der Bindungsforschung hier in Deutschland. Mit ihrem Mann hat sie zusammen viele Studien gemacht, Langzeitstudien zum Thema. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles besprechen. Vor allem zum Thema, ist es gut, Babys schreien zu lassen? Oder sollte man sie einfach länger schreien lassen? Oder sollte man sie gar nicht schreien lassen? Und wo ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Schreien und Schreien? Ich freue mich erstmal auf Sie, Frau Grossmann. Ich freue mich, dass wir heute sprechen.
Guten Morgen, Frau Nötzel. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Jede junge Mutter ist damit befasst, jeder junge Vater auch. Und unsere Langzeitstudien sind insofern besonders, als wir wirklich in die Familien gegangen sind und haben zugeschaut und haben gehört, haben Tonbänder mitlaufen lassen, in Bezug natürlich aufs Schreien, aber auch auf das Sprechen, auf das Miteinander kommunizieren, verbal und averbal. Und insofern haben Sie recht, Schreien ist nicht gleich Schreien.
Was könnte man sagen, war eine der für Sie überraschendsten Erkenntnisse aus Ihren Beobachtungen?
Die Tatsache, dass einige Mütter, zum Glück viele, dass die vokalen Äußerungen der Kinder wirklich als ihre Sprache betrachteten, interpretierten. Denn wenn ein Kind sich unwohl fühlt, dann ist es ja nicht so, dass es sofort schreit, sondern dann nöckeln sie oder meckern ein bisschen oder grummeln. Und wenn wir dann zu Hause waren, dann sagte manche von diesen Müttern, oh, gleich will sie was oder will er was. Und diese Tatsache, dass die Mütter das Sprechen, das Weinen oder alles, was die Kinder äußern, auch das Stöhnen, auch das Jammern, also dass sie alles das als ihre Sprache betrachteten und mit Sprache geantwortet haben. Sodass wir, als wir die Babys mit 2, 6 und 10 Monaten zu Hause besuchten, feststellen konnten, dass diejenigen, deren Mütter dieses Äußern wirklich als Sprache benutzt haben, auch wirklich mit 10 Monaten deutlicher, differenzierter ihre Laute einsetzten. Das Rufen, der Ruflaut, der Stöhnlaut, der ich fühle mich nicht wohl laut. Es fängt meistens etwas leiser an und wenn die Mutter nicht hört oder nicht versteht oder im anderen Raum ist, dann wird es natürlich etwas lauter. Und diese Mütter konnten sehr gut verstehen, jetzt hat er Hunger oder jetzt fühlt er sich nicht mehr wohl, jetzt will er anders liegen, jetzt ruft er mich, weil er sich alleine fühlt. Und die Laute der Kinder, das konnten wir ja von den Tonbändern hören, waren wirklich anders. Wenn sie rufen, Mama, wo bist du, ich fühle mich alleine, war das anders als ich mag meine Windel nicht mehr oder ich liege schlecht oder ich habe Hunger. Das sind alles verschiedene Laute und das konnten die so differenziert zeigen, dass die Mütter mit den Kindern gesprochen haben.
Was war in Fällen, wo Sie beobachtet haben, die Mutter sieht keine Unterschiede oder ignoriert das oder respektiert da oder sieht da keine Sprache drin? Was war da Unterschied?
Sahen wir oft, das Kind fing auch leiser an zu meckern oder zu klagen. Dann sagten sie, ach, gleich hört es auf. Oder ich gehe doch nicht gleich hin, ich will es doch nicht verwöhnen. Oder irgendwann hört sie schon auf. Das Problem bei dieser Strategie einfach zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich will es nicht verwöhnen, führte leider dazu, dass die Kinder mit 10 Monaten mehr weinten als die Kinder, deren Mütter gesagt haben, das ist die Art, sich zu äußern, das ist ihre Sprache. Und insofern die Mütter, die anfangs mehr weinen ignorierten, hatten nachher Kinder, die mehr weinten.
Das ist ja interessant, weil genau das, also diese Punkte oder diese Bemerkungen, sage ich mal, verwöhnen es doch nicht so, dass, da erinnere ich mich auch noch sehr, als meine Kinder beide selber klein waren, gerade auch zum Beispiel von Frauen, die aus einer älteren Generation oder früheren Generation kamen, erinnere ich mich an so Sprüche wie, nimm's doch nicht schon wieder auf, lass sie doch mal einfach liegen, die beruhigt sich schon. Dass man so oft so, ich weiß noch, dass ich mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich habe mich natürlich bewertet gefühlt, das war ja auch eine Bewertung, aber so, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich jemand, der es nicht aushalten kann, sein Kind schreien zu lassen und es natürlich falsch zu machen. Also ich habe mich in diesen Situationen kritisiert gefühlt für etwas, was ich nicht richtig verstehe offensichtlich. Also ich sage mal ein Beispiel, meine beiden Kinder, die mochten nicht gerne in diesen Gitterbetten schlafen. Ich habe es am Anfang immer noch mal probiert, aber ich habe schnell gemerkt, dass irgendwie ist das nichts für die. Und unterschiedlich waren beide Kinder aber immer sehr froh, wenn sie in der Trage getragen wurden zum Beispiel. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, da war ich sage jetzt nicht wer, da war jemand aus meinem Familienkreis bei mir zu Hause und sagte, Mensch, lass sie doch da mal rufen, die beruhigt sich schon wieder. Das habe ich früher bei meinem Kind auch so gemacht. Und dann hat das Kind nach 3 Tagen durchgeschlafen, jetzt wenn wir mal beim Thema Schlafen sind, also dieses Schreien lassen, wo ich das aber innerlich nicht aushalten konnte. Und ich will damit nicht sagen, dass ich das schon nach 1-2 Sekunden was verändert habe, aber wenn man so ein paar Sekunden oder Minute merkt, da stimmt was nicht, das Kind möchte das nicht, dann habe ich etwas zum Beispiel getan. Und ich habe aber den Tipp bekommen, lass es doch einfach weiter schreien, das beruhigt sich gleich schon wieder. Was ja dann auch vermeintlich untermauert wird mit, bei mir war das so, nach 3 Tagen hat das dann durchgeschlafen so. Dann hast du deine Ruhe in Anführungsstrichen. Was sagen Sie dazu? Es muss ja dann wohl irgendwie auch Erfolge gegeben haben bei einer anderen Strategie.
Also, die eigene Art, Kinder zu erziehen, meint man immer, sei die richtige. Und in der Beziehung lügt man auch leicht mal. Ich weiß auch noch von meiner Mutter, ich meine, selber bin ich 80 und ich habe auch solche Tipps gekriegt. Also in Bezug auf das Erziehen der eigenen Kinder lügt man gerne, weil man sich als gute Mutter darstellen will. Wenn ich mal ganz ein bisschen ausholen möchte, als die Menschwerdung war, vom Affen hier gesehen, in das aufrechte Gehen, wo ein Kind abgelegt werden konnte. Das heißt, ein Affe kann das auch, aber das Äffchen klammert sich automatisch an und ist so kräftig, dass es sich selber halten kann. Das kann das Menschenkind nicht. Es kann sich zwar an einem Seil festhalten, aber nicht am Körper der Mutter. Die Mutter ist nicht behaart. Und insofern war das eigentlich sehr gefährlich für ein Kind zu schreien, weil das hörten ja auch die Löwen und Tiger, das heißt diejenigen, die das fressen wollten. Insofern ist das Weinen eine Überlebensstrategie für die Kinder. Und ein großer Anteil des Weinens ist eigentlich wirklich, wie Sie schon sagen, im Gitterbettchen. Ich fühle mich abgelegt, ich fühle mich gefährdet, ich brauche deinen Schutz, sonst kommt wer weiß. Und es sind ja nicht nur Löwen und Tiger, sondern es ist ja auch das fremde Volk. Und wenn ein Volk ein anderes angreift, dann sind die Kinder nicht geschützt. Jedenfalls nicht diejenigen, die nicht bei ihren Eltern sind. Und insofern muss man wirklich das Schreien als eine Überlebensstrategie sehen. Und was Sie gemacht haben, das Kind in der Trage herumgereicht, das ist für das Kind die größte Lebensversicherung, weil in dem Moment, wo es spürt, ist es am Körper der Mutter oder des Vaters, fühlt es ist nicht allein, es ist nicht in Gefahr. Und dieses Gefühl, ich bin in Gefahr, ist eigentlich ein sehr großer Anteil des Weinens, es sei denn, das Kind ist wirklich hungrig. Aber die größte Gefahr ist eben, allein gelassen zu werden. Und insofern ist die Tatsache, dass ein Kind getragen wird, das habe ich damals in den frühen 60er Jahren auch bei meinen Kindern gemacht, das habe ich mir schlichtweg von den Völkern abgeschaut, von den Naturvölkern, die ihr Kind nicht ablegen konnten. Da unten waren Ratten und Viecher, da wäre das Kind gefährdet gewesen. Und das war so leicht für die Frauen, das Kind am Körper zu tragen. Und diese Kinder haben wenig geweint, natürlich auch, wenn sie Hunger hatten oder Schmerzen. Aber ich dachte, das ist ja eine bequeme Methode.
Ist es auch. Da hat man auch wieder einen Arm mehr frei.
Eben.
Ne? Aber okay, das ist interessant, was Sie auch gerade gesagt haben, dass man im... Das ist ja eine Beobachtung, ne? Oder auch eine interessante Aussage, dass man im Hinblick auf seine eigenen Qualitäten, Erziehungsqualitäten oder als Mutter... dass man da gerne ein bisschen lügt, auch so im Nachhinein. Das ist auch so menschlich wahrscheinlich, ne? Dass man sagt, ich habe das alles super hingekriegt früher.
Genau, ganz genau. Ja, also bei mir war alles bestens.
Okay, aber das macht natürlich nochmal zusätzlichen Druck, wenn man das jetzt erstmal so hört und als quasi Beweis nimmt, Mist, die hat das so gemacht und das hat viel besser geklappt als bei mir. Weil letztendlich will man ja gerade am Anfang, wenn das Baby neu ist, man muss sich ja erstmal kennenlernen und muss ja auch erstmal verstehen, was meint es dann. Also diese Anfangsphase ist ja schwierig auch zum Teil, weil man diese Sprache ja erstmal entziffern muss. Und dann nach immer mehr Tagen, Wochen versteht man dann diese unterschiedlichen Laute und weiß, ach nee, die möchte das oder jetzt gleich wird sie hungrig oder so. Das muss man ja auch erstmal entziffern, aber es kostet zum Teil ja auch viel Nerven und Kraft und natürlich würde man gerne, dass so wenig geweint wird wie möglich. Ich glaube, das will wahrscheinlich jede Mutter auf der Welt. Warum glauben Sie dann trotzdem, gibt es immer noch, und ich habe auch zur Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal geguckt, es gibt zum Beispiel Bücher, die das immer noch als Training sozusagen anbieten, dass man jetzt gerade in Bezug zum Beispiel auf Schlaf das Kind weinen lassen soll, weil irgendwann kommt der Erfolg, der kommt dann schnell und dann weint es gar nicht mehr. Und wenn man jetzt dagegen Argumente sucht oder andere Verhaltensempfehlungen gibt, dann wird gesagt, das ist ganz fürchterlich, weil man nimmt den Kindern durch dieses Weinen lassen, dieses Urvertrauen. Wie würden Sie das sehen?
Eigentlich genau das, denn sie weinen ja nicht ohne Grund. Und die Tatsache, dass dann keiner kommt und dass sie keinen Körperkontakt spüren, sagt für sie, ich bin wirklich abgelegt, ich bin dem Tode preisgegeben. Wenn man diese Interpretation akzeptiert, dass die Kinder ja, die sind ja nicht so wie wir Erwachsene, die nachdenken können, sondern sie sind ein Urwesen, gerade aus dem Bauch gekommen und Angst, vernichtet zu werden, dann ist es eigentlich natürlich. Und wir haben zum Beispiel in der Forschung auch genau geschaut, was machen die, Verzeihung.
Kein Problem, ein beliebter Vormittag bei Ihnen heute.
Ja, genau. Die Tatsache, dass ja, man probiert herum, was meint es wohl? Wir haben also wirklich ausgezählt, was machen die Mütter zuerst und was machen sie dann und was machen sie drittens und was davon ist wirklich erfolgreich. Gut, zuerst reden sie oder schimpfen vielleicht sogar. Dann rütteln sie ein bisschen am Kind, nützt auch wiederum nichts. Und das vierte oder fünfte ist dann oft, sie nehmen es dann eben doch auf. Und dann hört es auf zu weinen. Insofern haben sie probiert, also manchmal ist es wirklich nur alleine, da kann man vom Nebenraum rufen, ich bin gleich da. Und wenn noch gar nichts Dramatisches los ist, dann beruhigen sie sich auch schon. Dann merken sie, sie sind nicht alleine. Aber oft braucht es dann eben doch den Körperkontakt, um die Angst loszuwerden. Und die Tatsache, dass sie die betonen, wir kriegen lauter Bücher, wir natürlich auch, dass man sie schreien lassen soll. Das war die Methode in der Nazizeit. Und dieses Buch ist leider 1980 nochmal aufgelegt worden. Die deutsche Mutter, nein, jetzt ist es natürlich die Mutter und ihr erstes Kind, das sollte einen absoluten Gehorsam erzeugen. Und dieser absolute Gehorsam ist für jeden Staat, der Soldaten braucht, die nichts fragen, sondern nur tun, sehr wichtig. Aber es ist auch für die Leute, wie zum Beispiel diese Sanyasins oder welche religiösen Fanatisten da sind, gehorsame Leute, womöglich auch noch mit Geld, sind sehr willkommen. Und insofern möchte ich den Müttern, die meinen, ich lasse sie lieber schreien, damit das Kind merkt, sie kriegen keine Hilfe, als Warnung vorausgeben, eure Kinder können leicht an solche Seelenfänger kommen, die sagen, das musst du tun, das musst du tun und dann geht es dir gut, aber in Wirklichkeit geht es ihnen dann nicht gut. Und das ist für Eltern oft schmerzlich, wenn sie ihre Kinder verlieren an irgendwelche Radikalen.
So weit sind die Auswirkungen davon, ja, weil diese Erfahrung so früh gemacht wurde als Baby.
Also ich sag mal so, es ist ja oft nicht nur als Baby. Diejenigen, die ihr Kind schreien lassen, die wollen ja, dass das Kind aufhört. Das heißt, das Gehorchen in diesem Falle ist, ich höre dich schreien, aber du sollst nicht schreien, also höre ich nicht hin. Das kann im zweiten Lebensjahr anders aussehen. Du sollst nicht alles anfassen, klatsch auf die Hand. Du sollst nicht bei Tisch meckern, kriegst alleine essen. Also dieses Prinzip dahinter ist wirklich Gehorsam. Du sollst tun, was ich sage. Und insofern sehe ich eben doch die Gefahr, denn es ist, also wir haben auch geforscht, es gibt manche Eltern, die sind ganz, ganz lieb zu den Babys, solange die rumgetragen werden müssen, aber sind sehr kritisch, wenn die anfangen, selber zu erforschen. Da können manche Eltern ja streng werden, weil sie nicht wollen, dass ja der Plattenspieler, die Bücher, was immer angefasst werden. Also, oder es gibt Eltern, die umgekehrt das hilfsbedürftige Baby nicht so lieben, aber wenn die Kinder selbstständiger werden, dann kriegen sie viel Lob dafür. Also es ist in manchen Fällen so durchgängig, dass das Gehorchen das Wichtigste ist. In anderen Fällen ist es so, eine bestimmte Lebensphase ist für die Eltern leichter als eine andere.
Ich erinnere mich auch noch an einen Spruch, den hat meine Mutter mal gesagt. Sie sagte, früher hat man immer gesagt, also meine Mutter ist auch 1939 geboren, sie sagte, früher hat man immer gesagt, die Kinder müssen schreien, die Lungen müssen sich entwickeln. Was sagen Sie zu diesem? Ist das ein Mythos? Stimmt das?
Quatsch. Da fragen Sie mal Professor Hüther, der dazu seine Meinung hat, oder jeder Lungenfacharzt. Indem das Kind krabbelt, sich anstrengt, etwas erreichen will, hustet, saugt, alles das strengt auch die Lungen an, da braucht es kein Schreien. Außerdem, man kann nicht alles Schreien verhindern. Es gibt einen Schmerz plötzlich, es gibt vielleicht, dass der Hunger zu plötzlich kommt. Es gibt, ich weiß noch aus den Beobachtungen, so gegen 5 Uhr nachmittags sind sehr viele Babys sehr unruhig und quengeln und weinen. Wenn man das genauer anschaut, was die Babys, die ja nun wirklich noch keine großen Bewältigungsmechanismen haben, bis 5 Uhr nachmittags alles erleben. Die wachen oft sehr früh auf, dann gibt es einen Spielteil, dann ist die Mutter mal weg. Also sagen wir mal, die Ereignisse eines Kindes bis 5 Uhr sind so, wie wir einen vollen Arbeitstag haben. Und dann ist Schluss mit der Energie. Und dann wollen sie eigentlich gar nichts mehr an großen Events haben, nicht mehr rumtragen, nicht mehr spielen, nicht mehr lachen und so weiter, sondern einfach nur zusammensacken. Und wenn sie das nicht können, weil die Eltern dann gerade Abendbrot haben oder dann kommt das Schulkind nach Hause oder dann kommt der Papa nach Hause, dann sagen sie, ich will nicht mehr. Und dann kommt das Weinen. Und was die Eltern dann machen oder die Eltern, die liebevoll sind, Manche Väter fahren mit den Kindern x-mal um den Block im Auto. Manche haben wirklich eine Wiege oder eine Hängematte. Oder da suchen die Eltern schon eine, also die Eltern, die sich wirklich bemühen, dass das Kind nicht umsonst weint, bemühen sich um eine Maßnahme, die für das Kind angenehm und nicht anstrengend ist. Und da ist das Tragetuch wieder optimal, auch selbst wenn man das auf den Rücken bindet. Das Kind weiß, ich muss jetzt nichts tun, aber ich fühle, ich bin nicht verlassen.
Gibt es aus Ihrer Sicht ein zu viel an Verwöhnen, gerade in den ersten Monaten? Weil das ist ja auch oft so ein Satz, den man hört, du verwöhnst dein Baby zu sehr.
Also von unseren Erfahrungen und auch Forschungserfahrungen anderer gibt es das nicht in den ersten Monaten. Wo es kippt, ist in dem Moment, wo ein Kind anfängt zu krabbeln, wo es sozusagen selber versucht, einen Gegenstand zu erreichen, sei es eine Rassel, sei es, dass sie sogar im Gitterbettchen oben die Ecke den Teddy haben wollen. Also in dem Moment, wo man sieht, dass das Kind sich bemüht, etwas zu erreichen, in dem Moment soll man dem Kind das, was sie erreichen wollen, nicht geben. Weil das heißt, ich traue dir nicht zu, dass du es erreichen kannst, ich gebe es dir lieber. Und dazu haben wir wirklich ganz schöne Filmaufnahmen, dass Mütter, die das berücksichtigen, in dem Moment, wo ein Kind etwas haben will, es höchstens so stellen, dass das Kind es noch leichter erreichen kann, aber nicht in die Hand geben. Also dieses Streben Und da sehe ich das Verwöhnen, dass man sozusagen errät, du willst das haben, hier kriegst es. Und das ist ja dann nachher auch im zweiten, dritten Jahr, hier sind ein paar tolle Schuhe, die will ich, hier kriegst du. Also das nenne ich Verwöhnen, dass das Kind sich nicht anstrengen muss, um etwas zu bekommen.
Das ist eher so ein bisschen in Richtung Helikoptereltern, die heute auch beobachtet werden, die den Kindern alles immer sofort von den Augen ablesen, in Anführungsstrichen, oder alles ermöglichen oder kaufen oder wie auch immer. Würden Sie das sagen, dass das so ist? Also das ist einfach zu viel, das ist nicht gut für die Entwicklung des Kindes?
Ganz genau, ganz genau. Wenn ich mir überlege, dass früher, es war selbstverständlich, wenn die Schule nicht allzu weit ist, dass die Kinder zu Fuß dahin gehen. Und das Schöne ist ja auch mit den Klassenkameraden oft. Und das frühe Fahrradfahren lernen und das frühe Schwimmen lernen. Also alle diese Sachen, die nachher wirklich überlebenswichtig sind, die darf man den Kindern nicht vorenthalten. Und das ist dann wirklich diese schlimme Nachgiebigkeit. Das Kind braucht nur zu sagen, ich will, und schon kriegt's das. Damit sagt man dem Kind, du brauchst dich gar nicht anzustrengen. Und das ist natürlich dann nicht gut, wenn sie nachher irgendwie versuchen, einen Job zu kriegen oder in der Schule was zu schaffen.
Ich habe das letztens mal von einem Fahrlehrer gehört. Da haben wir bei einem Fahrlehrer, ging irgendwie um die Durchfallquote, gerade bei den Führerscheinen, habe ich ein Interview geführt und ich fragte ihn so, Sie sind ja jetzt auch schon 30 Jahre Fahrlehrer, haben sich die Schüler eigentlich verändert? Und er sagte, die können keine Entscheidungen mehr treffen. Wenn ich denen irgendwann mal sage, so, du kannst jetzt die nächsten paar Minuten selber überlegen, willst du geradeaus fahren, rechts oder links, ich sag dir das nicht, du kannst selber dir die Strecke überlegen, wissen heutzutage die meisten nicht mehr, wo sie dann hinfahren sollen, wenn man es ihnen nicht sagt. Und er sagte, das kann auch nur sein, weil die Kinder heute den Po gepudert bekommen ohne Ende und weil die Mütter die überall hinfahren und die können einfach keine Entscheidungen mehr treffen. Und das fand ich so eine interessante Aussage, über die ich immer noch mal wieder nachdenke, dass das vielleicht auch eine Konsequenz ist, dass da zu sehr immer vorweggenommen wird, aus Angst wahrscheinlich kann was passieren oder so, aber dass man die Mündigkeit der Menschen verzögert oder aber auch tatsächlich so ein bisschen verhindert.
Ja, und wenn Sie sagen Mündigkeit, dann ist es genau genommen ein Ziel finden. Was möchte ich? Was möchte ich schaffen? Ich möchte den Klotz bauen, ich möchte das Dreirad fahren können. Finde ich schön, dass man jetzt zum Beispiel diese Laufräder hat, weil auch damit können die Kinder sehr schön, da will ich hin und da laufe ich hin. Genau das ist der Fall, wenn du versuchst, dem Kind einzureden oder du denkst, es will das und das haben und gibst es schon. Und damit ist die Zielfindung des Kindes, wofür es sich anstrengt oder anstrengen möchte, kaputt. Und insofern hat der Fahrlehrer recht. Also wenn man dem Kind alle möglichen Ziele vorgibt oder ja meistens sogar das, komm, du willst doch dies hier oder sowas ähnliches, dann verhindert man das selber Zielfinden. Als meine Kinder klein waren, wollte ich natürlich, dass sie Joghurt essen. Aber ich habe nicht gesagt, du isst jetzt Joghurt, sondern ich habe gesagt, du darfst wählen zwischen Joghurt mit Erdbeeren oder Joghurt mit Blaubeeren. Damit hatten sie eine Wahl, konnten wählen, aber im Prinzip den Joghurt haben sie gekriegt. Also einfach das Ziel wählen lassen, auch wenn man, sagen wir mal, die Menge der Ziele etwas einschränkt.
Wenn jetzt Zuhörerinnen denken, Mist, ich glaube, ich bin da gerade auf der falschen Spur oder ich glaube, ich habe da vielleicht schon ein bisschen was angestellt, in Anführungsstrichen, bei meiner Erziehung oder bei meinem Umgang mit meinem Kind, kann man das auch wieder revidieren, kann man das auch wieder rückgängig machen, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt zum Beispiel zugehört hat und gesagt hat oder bei sich so entdeckt, Mist, ich gebe dem auch immer schon alles, wenn der nur dahin krabbelt oder so, oder ist es dann zu spät?
Nein, wenn man anständig kommuniziert. Also nicht einfach von heute auf morgen nicht mehr geben, sondern sagen, du, ich glaube, das kannst du alleine. Oder vielleicht musst du darauf sparen. Komm, ich gebe dir 10 Cent oder was immer. Und wenn du davon einen Haufen hast, also Sparschwein und so weiter. Also nicht einfach die Strategie ändern von heute auf morgen, sondern erklären, auch mit dem Grund, ach ja, das ist eigentlich ein schönes Ziel oder nicht, eigentlich würde ich dafür nichts ausgeben. Also die Tatsache, dass das Kind ein Ziel hat, unterstützen, aber dann die Menge der Ziele vielleicht ein bisschen einschränken.
Wie sehr ist es aus Ihrer Sicht wichtig, Kinder und deren Meinung zu respektieren? Also wir zum Beispiel bei uns in der Familie mit meinen Kindern, ist mir das schon immer wichtig gewesen und wir besprechen auch einige Sachen, die wir als Familie vorhaben, gemeinsam. Also zum Beispiel, wenn wir am Wochenende einen Ausflug machen wollen, besprechen wir, wohin wollen wir gehen, worauf haben wir Lust, was würden wir gerne machen als Eltern, was würdet ihr beide gerne machen als Mädchen, und die haben immer ihre Meinung und dürfen sie auch sagen. Jetzt, es ist nicht immer so, also wer quasi dann bestimmt oder wie das Ergebnis dann von so einem Ausflugsziel zum Beispiel ist, das gucken wir dann, was für uns in dem Moment am besten ist. Aber ich weiß, dass wir das machen, und ich finde es persönlich für mich auch wichtig. Ich erinnere mich aber zum Beispiel an Phasen aus meiner Kindheit, wo es auch um Urlaubsplanung ging, und da war ich auch schon älter, da war ich bestimmt schon 9 oder 10, wo mein Vater keine Lust hatte, mit mir zu diskutieren, und der hatte so einen Spruch, ich habe den noch nie wieder gehört, und mein Vater ist auch eigentlich nicht so, aber in dem Moment war er so, hat gesagt, Kinder und Fische haben nichts zu sagen. So, also das heißt, deine Meinung interessiert dir überhaupt nicht, wo wir in Urlaub fahren. Meine Frage nochmal jetzt, um auf die zurückzukommen. Wie wichtig ist es, die Meinung von Kindern zu akzeptieren oder respektieren, und sie abzufragen und sie dann auch eine Wirkung haben zu lassen?
Sehr wichtig. Zusammen mit der Fähigkeit zu argumentieren. Denn die Kinder können zwar sagen, ich will an den See, aber dann können die Eltern sagen, also so toll finde ich das nicht, warum willst du am See? Ja, also die Tatsache, dass man sein Ziel auch begründet, wird darin sehr geübt. Aber das müssen die Eltern auch. Das heißt, man lernt ja auch vom Vorbild. Und wer seinen Willen durchsetzen möchte, der muss die besseren Argumente haben. Und ich finde, diese Art von Argumenten ist wirklich wichtig, um nicht irgendeinem Seelenfänger auf den Leim zu gehen. Der Seelenfänger würde nie argumentieren oder eine merkwürdige Argumentation haben. Aber dass man selber sich traut, das glaube ich nicht. Oder das finde ich nicht wichtig. Das muss man als Kind üben. Das kann man nicht plötzlich als Jugendlicher. Und insofern ist dieses Besprechen, was man für Ziele haben möchte, ob die Ziele angemessen sind und wie man sie erreicht, sehr, sehr wichtig.
Das denke ich auch. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, habe ich gestern mit meinen Töchtern besprochen, die eine ist 5 aktuell, die andere ist 9, dass ich gerne 2 Sachen bei ihnen, also ich hätte gerne 2 Herausforderungen bei ihnen, wo ich merke, das fällt ihnen schwer, aber ich denke, es wäre wichtig für sie, dass sie die jeden Tag meistern. Also bei meiner kleinen Tochter zum Beispiel ist es, sie trinkt zu wenig von sich aus. Und jetzt haben wir ja gestern so eine Wochenliste gemacht, wo man abstecken kann, dass sie morgens schon mal, bevor sie in die Kita geht, auf jeden Fall das Glas Tee oder Wasser austrinkt. So, dass sie das jeden Tag macht. Und meine große Tochter sagte dann, es ist doch lächerlich, ich trinke jeden Tag morgens schon 3 Gläser Tee. Ich so, ja, für dich ist das leicht, aber für deine Schwester nicht. Deswegen machen wir jetzt für sie so eine kleine Liste, die sie immer abhaken kann, dass sie morgens schon mal aus dem Haus geht quasi und den Tee getrunken hat. So, dass sie das sich so ein bisschen verinnerlicht. Und bei meiner großen Tochter war das, ihr habe ich auch eine Liste gemacht, dass sie jeden Tag mindestens 10 Minuten Klavier übt, weil sie nicht übt. Und weil auch da habe ich eine Liste gemacht, die sie dann immer abhaken kann. Und als Belohnung in Anführungsstrichen habe ich gesagt, wenn ihr die Liste 5, wenn ihr die am Freitag dann alles das gemacht habt, du hast dann 5-mal geübt, du hast deinen Tee immer gut morgens ausgetrunken, dann machen wir freitags unseren Kinoabend und ihr dürft euch aussuchen, welchen Film wir zu Hause gucken. So. Ich habe denen das schon versucht, immer mal wieder zu sagen, es hat nicht geklappt, jetzt versuchen wir es mal diese Woche mit diesem optischen, also mit dieser Liste, Klavier auf der einen Seite, Tee auf der anderen Seite, dass sie das so erreichen und dass sie auch sehen, dass sie das machen müssen. Was halten Sie davon?
Ja, wahrscheinlich muss man sehen, wie der Erfolg die Sache bewertet. Einerseits hatte ich sowas Ähnliches auch mit so Smiley-Punkten, und irgendwann sagte dann unser Sohn, ach, das will ich gar nicht, was da am Ende rauskommt. Auf der anderen Seite, wie viel Selbstbestimmung zum Beispiel hat die jüngere Tochter, kann sie schon selber Tee kochen, den Tee, den sie gerne mag.
Das selber Tee kochen noch nicht, aber sie kann sagen, ich möchte heute den Tee oder ich möchte heute Wasser oder sowas. Also was sie trinken würde, ist eigentlich...
Ja, oder dass sie sich vielleicht ein Mixgetränk machen darf. Ja, genau. Und dass sie also mitbestimmen darf, was es ist, was sie trinken möchte. Und bei der großen Tochter mit dem Klavierspiel, ja, ich weiß, das ist ein ewiger Frust von Eltern. Da war für unsere Tochter am interessantesten, wenn sie noch einen Freund oder eine Gruppe hatte, wo sie dann auch mit der Gruppe zeigen konnte, was sie geschafft hat. Das ist aber oft zu Hause nicht einrichtbar. Also insofern gibt es sicherlich, also daher kam es natürlich mit Lateinlernen und solche Geschichte, manche Kulturtechniken sind nicht beliebt bei Kindern. Und ja, da ist das schon schwer. Auf der anderen Seite, man kann dann vielleicht was vorspielen, Peter und der Wolf oder sowas, wo es sich vielleicht lohnt, sowas auch zu können. Und bei der Kleinen mit dem Trinken, ja, wie gesagt, ich denke auch, dass man, wenn man etwas selber gemacht hat, mag man es vielleicht lieber, als wenn man es vorgesetzt kriegt.
Okay, verstehe. Da vielleicht nochmal überlegen, ob sie sich ihr Getränk einfach selber zubereiten kann oder so. Ne? Mal schauen. Also zumindest heute war der erste Tag, wo wir das gemacht haben. Hat sie sich gefreut, dass sie da ihren ersten Punkt da abhaken konnte. Mal gucken, wie es später mit der Großen wird, wenn sie da heute übt oder ob sie daran denkt. Ich bin gespannt. Also manchmal denke ich, sagen, es ist eine Sache, aber manchmal muss man es vielleicht auch nochmal optisch verdeutlichen oder so. Ne? Also ich bin gespannt, wie es funktioniert, ob es was bringt. Ich werde sehen. Aber ich höre aus Ihnen heraus, dass es, also wir haben ja angefangen beim Thema Schreien und beim Thema ja eigentlich auch im Prinzip schon bei dem wochenalten Babys das Wahrnehmen und Respektieren der eigenen Sprache und der eigenen Wünsche bei achtsamen Eltern. Dass es einfach grundsätzlich wichtig ist und dass es eine Sache von Respekt ist, dass ein Kind, auch wenn es jung ist, ein Familienmitglied ist und dass auch da die Wünsche und Eigenständigkeit, dass es wichtig ist, dass man das immer in dem Kontext natürlich auch, also passend im Alter, Räume gibt, dass man sich da entwickeln kann, aber vor allem eben auch die Wünsche wahrnimmt und zuhört. Das ist wichtig und nicht nur im Babyalter, sondern einfach grundsätzlich. Ne?
Sehr, sehr wichtig, genau.
Können Sie abschließend verstehen, warum sich trotzdem auch noch Gegenmeinungen, die genau ja, das Gegenteil sagen, immer noch so hartnäckig halten?
Weil für einige Eltern meinen sie, das wäre leichter, wenn das Kind einfach nur gehorcht. Dann würde nämlich der eigene Wille das Prioritätere sein, das Priori sein. Aber die Frage ist eben, ist das Gehorchen über die Pubertät hin wirklich eine gute Strategie? Und natürlich, wenn ich sage, räum auf, wo das Kind ist, hat hinterher ein blitzsauberes Zimmer, ist wunderbar, dann muss die Mutter das nicht tun. Aber manche Befehle sind eben wirklich zur eigenen, sagen wir mal, Befriedigung oder zur eigenen Bequemlichkeit für das Kind aber doch mehr anstrengend, als man vielleicht wahrhaben will. Und insofern denke ich mal, einfach nur befehlen, ja, das kann der General. Aber wollen wir unsere Kinder schon kleine Soldaten haben?
Nein, auf gar keinen Fall. Also dieses Bild ist natürlich wirklich heftig und auch die Intention und Motivation dahinter aus den Büchern, wo Sie gesagt haben, die jetzt auch 1980 dann nochmal neu aufgelegt wurden, das ist natürlich fürchterlich und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, spätestens dann sollte man einsehen, dass das keine gute Idee ist. Und natürlich auch alles, was kommen das mag. Ne? Also wer weiß, ob heutzutage es ist schwierig zu sehen oder zu gucken, wie wird sich die Welt, wie friedlich wird sich die Welt entwickeln oder bleiben, aber auch alle Arten von Seelenfängern, wie Sie es genannt haben, Menschen, die einem was einflößen, aufdoktrinieren wollen und natürlich gehorsame Menschen suchen, die keine eigene Meinung haben und sich da auch nicht hinterfragen oder andere Menschen hinterfragen. Gerade spätestens in der Pubertät könnte das gefährlich werden und allein dafür ist es wichtig, dass man Menschen zu Hause hat oder dafür sorgt in seinem familiären Umfeld, dass die Kinder sehr wohl kritisch mit Meinungen umgehen und mit Informationen und einfach überlegen, stimmt das, was die sagt? Nur weil die größer ist oder älter ist, muss das ja nicht stimmen. Ist wahrscheinlich auch in der Schule, je nach Lehrer, dann immer anstrengend oder nicht, aber grundsätzlich sehr wichtig, weil wenn ich mir nicht meine eigene Meinung machen kann oder darf, dann ist das schlecht.
Oh ja, das merken wir dann auch in der Schule beim Mobbing. Nicht? Entweder du gibst mir Geld oder ich hau dich zusammen. Das muss nicht in der Pubertät erst vorkommen, das kann schon im Schulsystem vorkommen. Denn manches Kind ist nicht so stark und es gibt immer ein stärkeres Kind. Und wenn dann kein anderer beisteht, also kein anderer dem Kind hilft oder gar die Eltern, die Lehrer eingreifen, dann kann so eine Drucksituation, so ein Gehorchen und Geben schon in der Schule stattfinden.
Vielen, vielen lieben Dank, Frau Dr. Grossmann, für die vielen interessanten Einblicke und auch Erkenntnisse aus Ihren Studien, die Sie zusammen mit Ihrem Mann gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist eine bemerkenswerte, also jetzt sowieso, aber auch im Hinblick auf Ihre Generation, was Sie herausgefunden haben, glaube ich, waren Sie schon früh auf einem sehr modernen Weg und haben wahrscheinlich auch vielen Menschen oder hoffentlich vielen Menschen ihrer Generation auch die Augen geöffnet, dass eben das, was man für richtig gehalten hat, gar nicht richtig ist. Von daher würde ich sagen, bemerkenswert die Ergebnisse ihrer Studien und wichtig für vielleicht Aspekte der Erziehung, die man heute als normal betrachten würde, die es aber mit Sicherheit vor 30, 40, 50 Jahren auf gar keinen Fall waren.
Das ist richtig und wir freuen uns, dass wir auch viele Leser für unsere Bücher haben und wir haben auch viele Vorträge gehalten. Also ja, bei einigen ist es gut angekommen, andere lassen es links liegen.
Vielen Dank, dass Sie die Zeit gehabt haben, mit mir darüber zu sprechen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören euch. Folgt mir gerne auf Instagram bei Nicole Nützel Official, da findet ihr auch zusätzliche Infos nochmal zum Thema, wenn es hier im Podcast gesendet wird in der Woche. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Wünsche für nächste Podcast-Themen, immer her damit. Meldet euch gern dazu. Lieben, lieben Dank und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Auf Wiedersehen.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nützel.